NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich. Heute in Das Gespräch geht's um Schwesternschaft. Genauer gesagt um 5 Schwestern, die in Hannover groß geworden sind und von dort losgezogen sind, um Deutschland und die Welt zu verändern. Düsen, Tülin, Tuba, Tuna und Tess Cantekkal sind keine Freizeitaktivistin. Sie sind jeden Tag im Einsatz für die Menschlichkeit. Sie haben da zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Hava Help. Das Herzstück könnte man vielleicht sagen. Aber es gibt noch viele andere Neben- und Suborganisationen, Projekte wie zum Beispiel German Dream, eine Bildungsbewegung, oder auch das Fußball-Empowerment-Projekt für Mädchen, Scoring Girls. Und das alles tun sie sehr erfolgreich. Sie haben mittlerweile zig Mitarbeitende. Sie bekommen Preise, Anerkennung, viel mediale Aufmerksamkeit. Und jetzt haben sie auch noch ein Buch geschrieben, in dem sie von ihrem Erfolgsrezept erzählen, in dem sie ihre moralischen Eckpfeiler darlegen, die das System Tekkal stützen. Wut und Wärme, wie wir mit Schwesternschaft Deutschland verändern, heißt das Buch. Und ich spreche mit 2 der 5 Schwestern darüber, mit Düsen und Tülin Tekkal. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns.
Wir sind ja weit gekommen, um die Welt zu verändern, von Hannover nach Hamburg.
Und ich hoffe, man erkennt die Unterschiede an unseren Stimmen. Also ich bin Tülin.
Ich bin Düsen.
Ja, sehr schön, das sind Profis. Ja. Zu 5. Buch schreiben. Ich würde sagen, für Normalsterbliche ist das wahrscheinlich eine ziemliche Herausforderung. Sie haben ja jahrelang zu 13 in einer 4-Zimmer-Wohnung in Hannover-Linden gewohnt. Ich vermute, für Sie war das ein Klacks, diese Zusammenarbeit, oder Düsen?
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Trainingslager gewesen, aber also ich habe es wirklich unterschätzt. Es war ein wahnsinnig anstrengender Prozess, das gebe ich ganz offen zu. Vor allem, als wir das erste Mal die Passagen der anderen gelesen haben. Und es ging dann wirklich los mit, das können wir doch nicht bringen, das kannst du doch nicht bringen. Und ich glaube, das zeigt auch, wie streng wir einerseits sind, dass wir aber auch ein Organismus sind, dass wir das Beste füreinander wollen. Es zeigt aber auch, dass wir ganz schön ausgepackt haben in dem Buch. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dieses Buch ist nicht gefällig, weder uns selbst gegenüber noch unserer Umwelt. Und es geht eigentlich weniger um Erfolg, es geht auch um den Widerstand. Es geht sozusagen um das Weitermachen, trotz Angriffe beispielsweise. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für die Zuhörer. Das ist keine Erfolgsgeschichte oder Heldinnengeschichte, die uns voneinander entfernen soll, sondern man lernt uns als Schwestern, als Menschen, als Frauen, als Töchter lernt man uns sozusagen kennen in diesem Buch. Und das war auch unser Anspruch, denn wir sind alles, aber wir sind keine perfekte Familie und auch keine perfekte Schwesternschaft.
Mhm. Ich finde, es ist ja schon erstaunlich, dass 5 Schwestern sich der Menschenrechtsarbeit verschrieben haben. Mhm. Da fragt man sich schon, wie sind sie politisiert worden? Mutmaßlich hat das Elternhaus auch was damit zu tun. Das ist natürlich eine große Frage der Politisierung, wie man da hinkommt. Aber vielleicht können Sie das ein bisschen runterbrechen.
Mhm. Also wenn du als Tochter von kurdisch-jesidischen Geflüchteten und als Frau zur Welt kommst, dann ist dein Aktivismus alternativlos. Also die Politik wurde uns in die Wiege gelegt und mein Vater hat mit dieser Menschenrechtsarbeit begonnen vor über 60 Jahren, als er nach Deutschland gekommen ist, weil niemand wusste, wer oder was Jesiden sind. Aber wir sind bedroht worden, seitdem es uns gibt. Und es gibt ein Déjà-vu und das ist der Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft 2014. Und das war für mich ein life-changing Moment. Ich bin als Journalistin in den Irak gefahren und zur Chronistin des Völkermords geworden an meiner Religionsgemeinschaft und als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Und dann war sehr schnell klar, dass wir was tun müssen und zwar viel mehr als das, was wir bisher getan haben. Die Begegnung sozusagen auch mit den Scherben des Völkermords und mittendrin zu sein und Menschen, die uns in die Arme gelaufen sind, kleine Mädchen, die innerhalb weniger Minuten zu Vollwaisen geworden sind, weil ihre Väter erschossen worden sind, ihre Geschwister entführt, versklavt, verkauft worden sind, die Großmütter getötet worden sind, weil sie nicht nützlich waren. Das hat sich eingebrannt bei uns in die DNA. Und die Verfolgung sozusagen auch unserer Religionsgemeinschaft ist ja so lange und so alt, wie es uns gibt. Und deswegen war auch das für uns alternativlos. Und mir ging es eher darum, der Welt zu zeigen und daran zu erinnern und sie zu konfrontieren. Da passiert gerade ein Völkermord, aber niemand interessiert sich dafür, weil wir als Minderheit in der Minderheit gar keine Lobby hatten. Und das, was ich versucht habe, war, es laut zu machen. Und ich würde sagen, nach 11 Jahren können wir das zumindest sagen, das ist uns gelungen. Und so ist die Organisation entstanden. Und was ich trotzdem wichtig finde, ist, dass wir auf der Asche des Völkermords an unserer eigenen Religionsgemeinschaft dann quasi diesen Verein gegründet haben. Aber dass wir heute multiethnisch, multireligiös tätig sind im Irak, in den kurdischen Gebieten, in Syrien, wir hatten Frauenhäuser in Afghanistan und dass es eben wirklich darum geht, mit diesem Menschenrechtsauge auf Krisen weltweit zu schauen.
Für Sie, Thülin, bei Ihnen hat es ein bisschen länger gedauert, bis Sie mit eingestiegen sind. Sie waren, sind ja die Jüngste und sind auch als Letztes eingestiegen. Ich glaube, bei Ihnen war so German Dream, also das Projekt, ein Moment, in dem Sie den Einstieg gefunden haben. Und Sie erzählen im Buch auch von einer Reise. Also für Sie, haben Sie gerade gesagt, Hüseyin Tekke, weil die Reise in den Nordirak 2014 so prägend und für Sie war es eine Syrienreise. Aber ich nehme jetzt so viel vorweg. Was, wie würden Sie Ihren Weg in die Menschenrechtsarbeit beschreiben?
Also ich sag mal so, diese Menschenrechtsarbeit ist immer ein Teil von uns gewesen. Also du konntest sie gar nicht ablegen. Ich meine, du bist ja einfach schon politisch, allein, dass du Kurdin und Jesidin bist. Also du wirst so schon geboren, ohne dich irgendwie dafür entschieden zu haben. Ich erinnere mich auch noch an die Schule, wo ich dann auch immer Referate über das Jesidentum halten musste oder eben auch über das Kurdischsein, weil das irgendwie niemand kannte so richtig. Und man musste sich immer erklären, wer man ist, wo man herkommt, wer wir sind, was wir durchgemacht haben. Und ich war irgendwann aber auch sehr müde davon. Also das kann ich ja auch ganz ehrlich sagen. Ich war sehr müde davon, zu erklären, wer ich eigentlich bin. Weil am Ende des Tages wollte ich ja auch einfach nur dazugehören. Ich wollte auch Teil dieser deutschen Gesellschaft sein. Klar hatten wir zu Hause dieses kurdisch-jesidische Leben und draußen eben dieses deutsche Leben in der Schule, bei Freunden, wo man einfach ein ganz normales Leben hatte. Und ich wollte Teil davon sein. Und deswegen habe ich das dann so ein bisschen abgelegt bei mir, dieses Kurdisch-Sein und das Jesidisch-Sein. Also, und trotzdem weiß ich, es ist Teil meiner Identität und es gehört immer dazu. Und dann 2014 ist der IS ja im Irak eingefallen und Düsen ist ja dann dorthin und hat dann die Aufnahmen dort gemacht und ist dann als Kriegsberichterstatter auch zurück. Und dann wollte ich aber ganz lange damit irgendwie nichts zu tun haben, weil das war zu schmerzlich für mich. Ich konnte da nicht hinsehen, weil ich einfach persönlich, und das habe ich so für mich entschieden, ich bin an der Freude angedockt. Und was aber nicht bedeutet, dass ich da nicht hingucke, sondern ich gucke dahin, sondern ich verbinde das. Also ich weiß, es ist viel Schmerz und viel Ernsthaftigkeit, aber es bedeutet nicht, dass man das nicht zusammenbringen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch meine Aufgabe ist, Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, zusammenzubringen. Und das ist unter anderem Musik und Politik oder eben auch Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Und dann kam aber mein Life-Changing-Moment und das war 2018, 2019, als wir dann die Idee mit German Dream hatten, wo wir dann eben mit sogenannten Wertebotschaftern an die Schulen gehen und über Demokratie und Werte reden und eben auch über Identität. Da konnte ich halt so ein bisschen erzählen und das war auch so eine Therapieform für mich sozusagen und dann einfach auf Augenhöhe mit den SchülerInnen zu sprechen. Das hat mir einfach geholfen dabei, dass ich wusste, wo es hingehen kann und hat mir einfach nochmal so ein richtiges Selbstbewusstsein gegeben. Und deswegen war das so sozusagen mein life-changing Moment. Und ich liebe es, dass wir an die Schulen gehen und mit Schülern reden, weil die sind die Zukunft.
German Dream ist ja mehr als ein Projekt. Das ist ja auch sowas wie eine Vision. Ich habe irgendwie gelesen, dass das so eine Art Gegenkonzept zur German Angst ist. Vielleicht können Sie diesen German Dream für uns ein bisschen bunter zeichnen.
Ja, also German Dream ist was sehr Persönliches. Es ist nicht am PR-Reißbrett entstanden, sondern diese Bildungsbewegung kommt aus der Tiefe unserer Erfahrung und unseres Herzens und auch als Ergebnis der Solidargemeinschaft, in dem Fall in Norddeutschland. Wir sind ja auch ziemlich norddeutsch, was viele uns vielleicht nicht ansehen. Aber ich würde schon sagen, dass es eine norddeutsche Mentalität gibt. Und ja, wir sind in Hannover geboren und aufgewachsen. Und was mich an dem Diskurs, auch Migrationsdiskurs in Deutschland, immer gestört hat, war, dass er immer defizitär geführt worden ist, dass er immer problemorientiert besetzt war. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mehrere Jahre beim Privatsender gearbeitet, wo diese Stereotype ja auch mit bedient worden sind. Und ich weiß auch noch, wie mich das gequält hat, weil einerseits war ich für die Migrationsthemen verantwortlich, andererseits wollte ich mich daran nicht beteiligen und natürlich entsprechend differenzieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, da wurde mir zum Beispiel ein Satz beigebracht vom Redaktionsleiter, eine gute Geschichte ist keine Geschichte. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich entschieden, eine gute Geschichte ist auch eine Geschichte. Und es gibt so viele German Dream-Geschichten, individuell und kollektiv. Dieses Land ist ein Land der Chancen. Deutschland ist ein Land der Chancen und das wollte ich mir nicht ausreden lassen als kurdisch-jesidisches Mädchen, was die Welt erobern wollte und nicht weniger. Und natürlich haben wir eine Menge Probleme und es geht nicht darum, uns einen Persilschein auszustellen als Gesellschaft. Wir haben jeden Tag mit Themen wie Rassismus, Klassismus, Antisemitismus, Islamismus zu tun. Aber wir lassen uns nicht absprechen, dass wir sozusagen aufgeben oder keine Hoffnung mehr zulassen. Und die Tatsache, dass es einen Begriff wie German Angst ausgerechnet in den weltweiten Sprachgebrauch geschafft hat, hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich so dachte, nein, das ist nicht das Deutschland, was ich kenne. Das ist nicht das Deutschland, was uns die Solidargemeinschaft, unsere großartigen Lehrer, unsere Nachbarn, meine Eltern vorgelebt haben. Und mir hat immer dieser wertebasierte Ansatz gefehlt. Und um es runterzubrechen, mittlerweile finden an jedem deutschen Schultag ein bis zwei Wertedialoge bundesweit statt. Wir arbeiten mit den Landeszentralen für politische Bildung zusammen. Wir arbeiten mit dem Berliner Senat zusammen, mit den verschiedenen Bundesländern. Und es geht nicht mehr um unseren German Dream. Den haben wir jetzt erreicht. Es geht um den German Dream der anderen. Es geht um unbesungene Alltagshelden. Es geht um Überforderungslähmung. Es geht um Identitätskrisen von Kindern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Auch das finde ich nochmal wichtig. Wir machen sehr, sehr spannende Erfahrungen in diesen Wertedialogen. Es geht um Wertebotschafter, die an Schulen gehen, die von ihrer Geschichte erzählen, auch von den Brüchen in ihrem Leben, aber eben auch davon, was sie dabei motiviert, weiterzumachen. Und das kommt in einer Zeit, wo es dringend notwendig ist und wo sehr viele Schüler und Schülerinnen sich nicht mehr verstanden fühlen, wo Entkopplungsprozesse stattfinden, wo sie kein Vertrauen mehr haben, weder in politische Entscheidungsträger noch in ihr Medienverhalten hat sich verändert. Und da geht es auch darum, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man in den Austausch geht und dass wir ein bisschen erzählen, auch aus unserer Welt, wo kommen wir her, was erleben wir, wenn wir in den Kriegsregionen sind. Und die Kids sehen ja teilweise auch aus wie wir. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was dringend notwendig ist in einer Zeit, wo Demokratie ja auch verächtlich gemacht wird. Und das geht ja auch nicht an Schulen vorbei. Und deswegen glaube ich, ist die Nachfrage da auch so groß.
Sie sagen, es ist wichtig, darüber zu erzählen. Und Ihnen war es ja auch wichtig, das jetzt in Buchform zu gießen. Also Sie sagen selbst, Sie öffnen da Ihre Werte-Schatzkiste. Mhm. Und dann gibt es, also Wut und Wärme sehen wir ja vorne drauf. Also Es gibt da einmal die Wutenergie, von der Sie zum Beispiel schreiben. Aber es gibt auch Spiel und Spiritualität. Mhm. Es gibt
Rebellion gibt es.
Rebellion, natürlich. Die Rebellion, genau. Mut ja. Gibt es natürlich. Mhm. Mut liegt irgendwie auf der Hand. Mhm. Also Sie schreiben auch im Buch, dass Sie immer wieder bedroht werden, dass sie nicht nur bedroht sind, wenn sie zum Beispiel in Krisengebiete reisen, sondern dass das eine Alltäglichkeit hat. Vielleicht können wir darüber auch sprechen, was sie da so erleben.
Dieses Damoklesschwert, es schwebt immer über uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in dem Moment, wo wir uns als Frauen dazu entschließen, in den Weltbezug zu gehen, wie es Hannah Arendt eins genannt hat, leben wir gefährlich. Und zwar nicht nur in Afghanistan, im Irak und in Syrien, sondern auch hierzulande in Deutschland. Die Themen, die wir bedienen, das sind keine einfachen Themen. Das sind Themen, wo andere gerne weggucken oder den Kopf ins Sand stecken. Und es gibt auch Leute da draußen, die uns erzählen wollen, das sind keine Themen, um die sich Frauen zu kümmern haben, schon gar nicht mit Migrationshintergrund. Und da kommt dann die Wut und die Rebellion. Und wo wir dann sagen, nee, diese weibliche Wut, der heilige Zorn unserer Vorfahren hat uns dazu befähigt, den Finger in die Wunde zu legen. Und wir sind Augenzeugen von Völkermorden. Wie können wir dann schweigen? Und die Entstehung von Feindbildern, die führt am Ende genau zu diesen Kriegen. Und wir setzen uns eben auch mit Themen auseinander wie Rassismus, Antisemitismus, religiöser Extremismus. Und das gefällt den Leuten nicht, die davon betroffen sind, weil wir sozusagen ja auch die Täter damit konfrontieren, online und offline. Und deswegen werden wir natürlich wiederum von den Tätern konfrontiert. Und was das Thema digitale Gewalt, digitale Lynchjustiz, Dämonisierung, Feindmarkierung, Sektierertum, das ist ja nun kein Einzelfall, der nur uns betrifft. Aber ich glaube, wir müssen eine Sensibilität dafür herstellen. Was bedeutet das sozusagen auch als Frau, als Menschenrechtsaktivistin, sich dazu zu entschließen, eine Meinung zu haben, eine Position zu haben? Und es gibt wirklich ein Patriarchat da draußen, was von uns verlangt, dass wir uns zu unterwerfen haben, unterzuordnen haben. Und wenn nicht, dann sind wir halt das Problem. Und leider führt das insbesondere auch bei mir dazu, dass ich sehr vielen Bedrohungen ausgesetzt bin. Teilweise leider auch bis hin zu Morddrohungen oder dass eben öffentliche Veranstaltungen auch begleitet werden müssen. Und das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Weil es geht nicht darum, dass wir beweisen wollen, wie mutig wir sind, sondern wir wollen gerne unsere Arbeit machen. Und wie kann es sein, dass das plötzlich gefährlich ist, zu diesem Land zu stehen, für Demokratie einzustehen und für Gleichberechtigung zu kämpfen? Also wo sind wir geendet, dass das plötzlich problematisiert wird? Und ich will es nochmal sagen, es ist kein Problem, kritisiert zu werden, denn wir müssen kritisierbar sein, ja, als Personen in der Öffentlichkeit. Aber das, was wir gegenwärtig erleben, das hat nichts mehr mit Kritik zu tun. Es geht darum, uns einzuschüchtern. Es geht darum, uns müde, uns mürbe zu machen und dafür zu sorgen, dass wir irgendwann aufgeben. Aber wir geben nicht auf.
Das Stichwort Rebellion, da war ja auch Ihr Zuhause schon eine gute Schule. Sie nennen das, glaube ich, auch, die sind ein Trainingscamp in der Auseinandersetzung sozusagen. Wie war das denn, als Sie angefangen haben, diese Arbeit zu machen? Wie ist das familiär aufgenommen worden?
Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Es ist überhaupt nicht gut angekommen, ehrlich gesagt. Wobei, mein Vater ist ja in den 70ern schon hergekommen und hat auch Menschenrechtsarbeit gemacht. Was Duzen jetzt sozusagen gerade federführend auch macht, ist sozusagen die Weiterführung von meinem Vater, weil er notgedrungen aufhören musste. Und deswegen setzt sie das jetzt sozusagen fort. Aber
weil es zu gefährlich wurde
für Papa. Ja, genau, für Papa wurde es zu gefährlich. Aber für Duzen ist es jetzt mittlerweile auch gefährlich. Für uns wird es auch gefährlich. Aber ich glaube, diese Gefahr, die kennen wir ja auch schon seit Kindheit irgendwie. Also es diese Bedrohung auch als Kurden, als Jesiden, die war ja schon immer da. Also diese Resilienz, die wir da entwickelt haben, haben wir ja schon seit Geburt an entwickelt, genau aus diesen Gründen. Und Duzen, als sie dann 2014 in den Irak gereist ist, ja, da waren wir erstmal dagegen, sage ich wirklich ehrlich. Also, weil wir hatten Angst, wir wussten nicht, was passiert, kommst du halt zurück. Mama hatte Angst und dann meinte Papa, ich komm mit, du gehst nicht alleine. Und dann sind die dahin und dann waren wir aber 24 Stunden wirklich am Handy und wollten die ganze Zeit Live-Ticker und die hatten aber teilweise keinen Empfang, was ja auch normal ist im Kriegsgebiet. Und da hatten wir wirklich Sorgen und Ängste und ich bin total dankbar und stolz, also welchen Mut meine Schwester auch hat, dass sie da wirklich tagtäglich reingeht in diese Diskussion. Und was sie sich, glaube ich, auch wünscht oder wir uns wünschen, ist so ein bisschen der gute Streit. Also lasst uns diskutieren, sehr gerne, aber auf Augenhöhe und nicht mit Cancel Culture irgendwie auch. Und deswegen, ich bin sehr dankbar dafür, dass sie diese Arbeit macht und dass sie da nach vorne geht und wirklich für universale Menschenrechte einsteht. Aber trotzdem mache ich mir auch manchmal Sorgen. Wir leben in Berlin, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich in allen Orten sie alleine hingehen lassen kann. Also manchen Orten wird es ein bisschen bedrohlicher, ehrlich gesagt.
Gut. Und dafür muss man verstehen, unsere heile Welt wird eben von allen Seiten bedroht. Also nicht nur von Rassisten, sondern wir haben natürlich auch mit Faschismus und Nationalismus aus Migrantenmilieus zu tun und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und für mich ist es komisch, dass das immer noch ein Tabuthema ist. Das ist sozusagen etwas, was klar sein muss in einer diversifizierten Gesellschaft, dass neben all der Schönheit, die uns da auch ausmacht und dessen Teil wir ja hoffentlich auch sind, wir natürlich auch Herausforderungen haben und Traditionsverständnisse und patriarchale Strukturen, die eben auch dafür sorgen, dass Herausforderungen entstehen. Und Sie haben jetzt gerade auch meine Kindheit angesprochen. Das war alles andere als einfach. Also da war Rebellion nicht erwünscht. Man hatte sich unterzuordnen. Und ich habe mich geweigert, mich unterzuordnen. Und damit habe ich den ganzen Familienfrieden riskiert. Und ich war nervig, auch für meine Geschwister. Die wollten in Ruhe Fernsehen gucken. Die wollten ihr Leben leben. Und dann kommt so jemand wie ich um die Ecke und sagt immer, ja, aber Moment mal. Und dann wurde es laut zu Hause und dann wurde es stressig und dann wurde es herausfordernd. Und ich habe wirklich den Familienfrieden riskiert, aber für mich war es kein Frieden, weil ich habe einfach das eingefordert, was ich heute auch von der Gesellschaft einfordere, nämlich die Selbstbestimmung und Freiheit, dass die bestehen muss, eben auch neben der Tatsache, eine gute Tochter zu sein und Teil der Familie und der Kultur. Aber ich wollte mich eben nicht damit zufrieden geben, dass ich einer gewissen Rolle zu entsprechen habe. Das heißt, der erste Krieg ist eigentlich zu Hause losgegangen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, innerreligiös, innerkulturell. Das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass alle Kritik, die ernst genommen werden sollen, authentisch ist, immer mit Selbstkritik beginnen muss. Und das ist tatsächlich eben auch etwas, wo ich das Gefühl habe, gerade wenn ich mir den Diskurs gegenwärtig angucke, wie ehrlich fühlen wir den eigentlich wirklich? Mhm. Und da, glaube ich, haben wir es den Extremisten so einfach gemacht, weil wir ganz viele Themen einfach abgegeben haben. Und da, glaube ich, das können wir besser. Das müssen wir besser leisten können. Und ich würde auch sagen, dass wir eine NGO der Mitte sind. Und das ist, finde ich, ein großer Schatz, auch für die Mitte einzustehen und diese Mitte auch Schall zu verstärken und eben auch dafür zu sensibilisieren, dass wir hörbarer, sichtbarer werden müssen, damit die extremen Ränder nicht gewinnen.
Sie haben es ja, wenn ich jetzt nochmal zu der Familie komme, geschafft, miteinander in Verbindung zu bleiben, auch wenn Ihre Eltern sich vielleicht ihr Leben anders vorgestellt hätten, sich was anderes gewünscht hätten, sind Sie heute stolz auf Sie und sind an Ihrer Seite. Und dieses in Verbindung bleiben, vielleicht auch trotz Konflikten und Widerständen, das ist Ihnen sehr wichtig. Mhm. Manche sagen ja, dass es in unserer Gesellschaft den Menschen immer schwerer fällt, so Widersprüche auszuhalten und Konflikte auszuhalten. Wie erleben Sie das?
Also ich glaube, dass man auch in Schönheit sterben kann und dass es sehr, sehr wichtig ist, sich zu konfrontieren. Unser größtes Geschenk ist, auch als Schwesternschaft, dass wir beides verbunden haben, dass wir auf nichts verzichten mussten. Das war der, glaube ich, größte Kampf in unserem Leben, auch als Frauen, als Töchter, dass wir die Familie, die geliebte Familie, unsere Elternschaft behalten haben, aber eben auch unsere Selbstbestimmung und Freiheit. Und das ist ein Riesenkonflikt, ein Riesenthema. Das betrifft nicht nur kurdisch-jesidische Frauen, es betrifft sehr, sehr viele Frauen da draußen. Das hat nichts mit unserer Optik zu tun oder wie fest wir mit beiden Beinen im Leben stehen. Das sind andere Dynamiken, die dem zugrunde liegen. Wir kommen aus kollektivistischen Kulturen. Da spielt es eine wahnsinnig große Rolle, wie sich das Individuum verhält im Verhältnis zum Kollektivismus. Deswegen bin ich auch heute noch sehr empfindlich dagegen, wenn mir jemand erklären will, wie ich es zu machen habe. Das ist kein Zufall, dass wir selber gegründet haben, weil wir die bestehenden Systeme auch hinterfragt haben. Und da können wir Stürme entfachen mittlerweile mit all den Vor- und Nachteilen, die dazugehören, denn Freiheit kostet ja auch. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, sich mit diesen Themenkomplexen auseinanderzusetzen. Aber es ist genau das, was Sie sagen. Am Ende geht es uns darum, für etwas einzustehen, nicht dagegen. Und wir sind davon überzeugt, dass es möglich sein muss, in diesen Diskurs zu gehen, trotz unterschiedlicher Meinungen. Aber es muss uns gelingen, dass wir uns die Humanität nicht gegenseitig absprechen. Und das ist natürlich in einem Zeitalter, wo es um diesen Bekenntniszwang geht, bist du hier oder da, von entweder oder, und wo das Fühlen das Denken ersetzt oder wie Hannah Arendt es als Wahrlügen beschreibt, ist es eine wahnsinnig schwierige schwierige Zeit, in der wir gerade sind. Also die Mitte steht unter Beschuss, die Demokratie steht unter Beschuss. Aber es ist wichtig, diese Selbstvergewisserung vorzunehmen, indem wir uns selber daran erinnern und eben auch die Räume besetzen. Und was wir machen, ist wirklich auch Räume besetzen. Und dass wir das wagen, dafür wird man ja auch schon verachtet, ne? Und das ist aber etwas, das haben wir zu Hause gelernt. Also das ist ein Muskel, sage ich mal, da wurden wir trainiert. Und wir hatten jetzt die Premiere in Berlin und mein größtes Geschenk waren meine Eltern, die da im Publikum saßen in der ersten Reihe. Und ich rede von einer Mutter, die nie lesen und schreiben gelernt hat. Und ihre 5 Töchter haben ein Buch geschrieben. Und sie sitzt da und sie ist der Ehrengast und sie wird dort beklatscht. Und ich habe das gesehen in ihrem Gesicht. Sie war so stolz auf uns und wir waren stolz auf sie. Und das sage ich deswegen, weil Thülin, vielleicht kannst du das ja erzählen, dass nicht auch nicht immer einfach war.
Ich meine, am Ende des Tages, Mama und Papa, die wollen das Beste für einen. Die wollen das Beste für die Kinder und die kannten es ja auch nicht anders. Also ich meine, die kommen in den 70ern hierher, haben eigentlich nochmal ganz andere Werte als die, die man ja in Deutschland irgendwie kennt. Aber trotzdem hat mein Vater immer versucht, sich anzupassen und hat dann auch immer gesagt, hey Mädels und Jungs, ihr könnt hier alles werden, solange ihr in die Schule geht. Meldet euch immer auch, selbst wenn ihr nichts zu sagen habt, der Lehrer soll einfach sehen, dass ihr euch gemeldet habt und dass ihr einfach mitmacht. Dann hat er uns sozusagen so ein bisschen die richtigen Werte vermittelt. Und dann Düsen als Rebellen, die dann sozusagen als Erstgeborene hier in Deutschland aufwächst, so ein Vorbild dann auch nochmal zu haben, ist auch nochmal anders als Jüngste in der Familie. Und ja, ich sage immer, ich bin die Jüngste, aber ich bin mittlerweile ja auch 34 Jahre alt. Also ich stehe auch mit beiden Beinen mitten im Leben. Also ich bin nicht mehr das Küken-Küken. Aber trotzdem war es früher einfach anders. Also meine Mutter, wie Düsen ja gesagt hat, kann nicht lesen und schreiben. Sie hätte es gerne gelernt. Ich habe letzte Woche mit ihr darüber gesprochen und habe gesagt, Mama, gibt es etwas, was du bereust in deinem Leben? Sie meinte, ja, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Ich so, ja, aber warum hast du es nicht gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, was hätte ich machen sollen? Entweder hätte ich keine Kinder auf die Welt gebracht oder ich hätte in mich investiert. Aber ich wollte euch auf die Welt bringen und ich habe alles da rein investiert. Und ich habe für euch geputzt, ich habe für euch gekocht. Ich bin jobben gegangen, da war keine Zeit für Schule oder eben auch lesen und schreiben. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch früher geschämt für sie, weil sie nicht aussieht wie die typische Mutter, die man von Marc oder Max kennt, weil sie einfach ein bisschen anders aussieht, weil sie tätowiert ist, weil sie jesidische Tätowierung hat. Und heute schäme ich mich dafür, dass ich mich für sie geschämt hat. Und deswegen gehe ich heute so ein bisschen auch mit ihr auf Social Media, bin ich ja aktiv mit ihr und zeige sozusagen sie, wie sie halt ist, weil sie ist eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne in meinem Umfeld. Intelligenter als Düsen, wenn ich ehrlich sein darf.
Ich habe es doch von Mama.
Ja, du hast es von Mama.
Übrigens, weil alles, man denkt immer, mein Papa ist der politische Mensch, aber meine Mutter ist die wirklich, ihr Spitzname ist die Regierung.
Ja.
Also wenn ich einen Tipp haben will, dann rufe ich meine Mama an. Wenn ich keinen Tipp haben will, sagt sie es mir trotzdem.
Ja.
Also die ist eine Menschenkennerin, die kann Situationen deuten, die kann antizipieren. Ich bin mir ganz sicher, dass wir sehr viel von meiner Mama geerbt haben.
Genau, und auch den Humor, den habe ich auf jeden Fall von ihr geerbt oder auch den Sinn für Schönheit und Ästhetik. Sie riecht auch gut, immer. Sie ist gepflegt und ich liebe das an ihr und das habe ich mir von ihr auf jeden Fall abgeschaut. Ich will ihr was zurückgeben und ich habe was zurückzugeben und ich glaube, mittlerweile wird sie auf jeder Straßenecke, wenn sie unterwegs ist in Hannover, einfach erkannt. Alle wollen hingehen, sie berühren, um einfach irgendwie gesegnet zu werden, habe ich das Gefühl, weil sie einfach so eine Energy hat. Also wenn die in einen Raum kommt, dann dreht man sich auch erstmal um. Also für mich ist sie ja der Pate. Also ich bin nicht die Regierung, aber für mich ist sie der Pate. Da will man hingehen und die Hände küssen. Genau, und ich bin total dankbar, solche Eltern zu haben und ich bin total dankbar für die Kämpfe, die Düsen auch geführt hat und natürlich, die Wege waren offen für mich, keine Frage, aber als Jüngste habe ich andere Wege trotzdem auch gekämpft und zwar die Wege, du wirst geboren, kommst auf ein Spielfeld und alle Rollen sind belegt, so, dann find mal deinen Weg in dieser Familie, also find mal deine Rolle und dann habe ich mich so ein bisschen, ja, als Schiedsrichterin hingestellt, würde ich sagen, weil ich bin gerne in der Familie, aber ich bin auch gerne an der Familie und mache auch vieles gern auch für mich.
Wenn wir auf Ihre Seite von Hawar Help gucken, sehen wir gerade ganz oben Rojava. In Syrien gerade ist großes Thema. Dann haben Sie schon gesagt, in Afghanistan gab es Projekte, Irak, Iran. Sie sind in sehr vielen Kampfgebieten, Krisengebieten tätig. Wie machen Sie das? Wie entscheiden Sie, an welcher Stelle Sie solidarisch sind und welchen Kampf Sie zu Ihrem eigenen machen?
Also der Tag hat ja tatsächlich nur 24 Stunden und wer behauptet, dass er sich um alles gleichermaßen kümmern kann, also das kann ich nicht glauben, weil wir es ja selber auch merken, wir stehen zu unseren Schwerpunkten, das sage ich ganz offen und ehrlich. Und für uns sind das natürlich Kernfragen, Schwerpunktfragen in einer Zeit, wo die kurdische Identität unter Beschuss steht, die Gefahr real ist, das Leben von Minderheiten in einer Post-Assad-Ära, wo sie eh schon auch mitgelitten haben, jetzt weiter fortgesetzt wird in zweiten Massakern, wie sie zum Beispiel vollzogen worden sind an Drusen, an Alawiten. Und der Schwerpunkt ist tatsächlich auch der Schutz und Religionsfreiheit von Minderheiten und Opfer von religiös-extremistischen Tätern und Angriffen. Und wir gehen immer da rein, wo unser Herz uns hinzieht. Das würde ich sagen. Und wir müssen selber berührbar sein, um zu berühren. Und das sind Begegnungen mit Menschen. Für mich ist es natürlich das Thema Frauenrechte. Und wenn ich an die afghanischen Frauen denke in meinem Umfeld, dann kann ich gar nicht anders, als da mit reinzugehen und mich zu solidarisieren. Wir haben die Frauen kläglich im Stich gelassen. Wer redet überhaupt noch über die Frauen in Afghanistan oder über den Krieg, der dort gerade vorherrscht, auch auf dem Rücken der Zivilgesellschaft, wo Frauen aufgerieben werden, wo weltweit das einzige Land, wo Frauen nicht am Schulunterricht oder Bildungssektion teilnehmen dürfen. Das ist ein Sterben auf Raten. Wenn Frauen nicht von Männern behandelt werden dürfen und selber keine Ärzte werden dürfen, können wir uns ja ausmalen, wie es endet mit den Frauen. Das sollte uns ein Mahnmal sein. Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit Frauenrechten in Syrien, jetzt auch unter dem Interimspräsidenten, wo wir eben sagen, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das ist eben auch die eiskalte Welt, in der wir leben. Das macht Interessen, dem vorgezogen werden. Und dass sich die Weltgemeinschaft inklusive USA dafür entschieden haben, der ist es jetzt. Und ob da jetzt Massaker stattfinden oder nicht, interessiert uns nicht. Und wir interessieren uns aber. Wir interessieren uns für die Geschichte, die nicht erzählt wird.
Sagt Düzen Tekkal. Gemeinsam mit Tejan Tuba, Tuna und Tülin Tekkal hat sie das Buch Wut und Wärme, wie wir mit Schwesternschaft Deutschland verändern, geschrieben. Ist im Brandstätter Verlag erschienen. 200 Seiten kosten 25 Euro. Und das war das Gespräch mit ihr, mit Düzen Tekkal und ihrer Schwester Tülin Tekkal. Und am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.